Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die Zahlen schwanken, aber die Misere, die bleibt. Die Ausbildungszahlen in Deutschland sinken. Gestern gab es da wieder mal neue Zahlen. Aber wie gesagt, am eigentlichen Problem hat sich nichts geändert. Der Bundestag hat heute über eine neue Handwerksordnung abgestimmt. Die soll Besserung bringen. Darüber berichten wir in dieser Sendung. Und auch darüber, wie man Azubis finanziell unter die Arme greifen kann und auch so die Ausbildung attraktiver macht. Vorher aber schauen wir nach Großbritannien. Dort wird ja heute gewählt und wir zeigen, wie groß die Kopfschmerzen sind, die der Brexit den britischen Hochschulen schon jetzt macht. Ich bin Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Welche Folgen hat der Brexit für die britischen Hochschulen? Seit über 3 Jahren gibt es darüber Kopfzerbrechen. Was man zumindest sagen kann, die Folgen haben schon längst begonnen und das, obwohl der Brexit noch gar nicht vollzogen oder gar im Detail geregelt ist. Brain Drain lautet das Stichwort. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen sich jetzt schon aus dem Staub und die britischen Unis, einige von ihnen ja immer noch die Elite der Wissenschaftswelt, die machen sich Sorgen. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Sandra Pfister berichtet für Campus und Karriere aus Großbritannien vor der Wahl. Frau Pfister, wie viele Wissenschaftler haben Großbritannien denn bereits verlassen?
Man weiß es nicht ganz genau, aber die Zahl, die jetzt frisch auf dem Markt ist, die lautet 11.000. Also von 2016 an, direkt nach dem Referendum, bis jetzt, obwohl eigentlich noch kein Brexit stattgefunden hat. Großbritannien ist ja noch in der EU, aber allein die Perspektive, dass es so kommen könnte, die reicht offenbar schon, um viele zur Rückkehr nach Europa zu bewegen. Die Universitäten, die warnen davor schon lange, eben weil Großbritannien dann auch nicht mehr an Forschungsgelder aus der EU rankommt. Das macht das Land, sagen sie, viel unattraktiver für Wissenschaftler. Konkret ist es so, dass die Uni Oxford gemeldet hat, es sind mehr als 1.500 Leute mit europäischem Pass nach Hause gegangen. Cambridge meldet ungefähr 1.290, Edinburgh 1.270. Also unterm Strich 11.000 Europäer von insgesamt etwa 37.000, die an britischen Unis lehren und forschen oder gelehrt und geforscht haben, kann man auch sagen. Das ist schon ein Brain Drain.
Ja. Diese Zahlen sind jetzt allerdings nicht unumstritten. Es gibt ja durchaus Leute, die sagen, nein, so schlimm ist das alles gar nicht. Woher kommen diese Zweifel und stimmt das? Wie schätzen Sie das ein?
Also die Zahlen, die beruhen ja auf Selbstauskünften der Unis. Die haben keinen Grund zu lügen, könnte man sagen. Die Zahlen könnten eher noch zu niedrig angesetzt sein, weil nur 81 von insgesamt 136 Unis überhaupt geantwortet haben, die in diesem Dachverband der Unis organisiert sind. Allerdings muss man sagen, es wurde nur abgefragt, wie viele Forscher aus Kontinentaleuropa gegangen sind. Es wurde nicht abgefragt, wohin sie gegangen sind. Und da sagen Kritiker, sie können auch gut und gerne an eine andere britische Uni gegangen sein. Trotzdem bleibt, es gab nach dem Referendum direkt schon einen deutlichen Einbruch, was europäisches Personal anbelangt. Und es sind deutlich mehr Leute weggegangen, 40% im ersten Jahr und nochmal 30% mehr im zweiten Jahr. Das große Aber, das dann wieder diejenigen entgegenhalten, die sagen, aber die britischen Unis sind für Europäer noch attraktiv, das ist für jeden, der weggegangen ist, ist da wieder einer reingekommen. Sogar noch ein kleines bisschen mehr. Also, es stimmt schon, nach dem Referendum kamen auch noch mehr Forscher aus Europa rein, als weggegangen sind. Aber der Anstieg ist so gering, dass er so, schon seit 10 Jahren sind nie so wenige Forscher aus Europa an britische Unis gekommen, obwohl der Brexit ja noch gar nicht stattgefunden hat.
Gehen wir mal von den Zahlen Richtung hin zum Alltag. Wie macht sich das denn jetzt schon praktisch bemerkbar an den Hochschulen?
Also Universities UK, der so eine Art Hochschulrektorenkonferenz hier, die haben vor 2 Monaten an den Unis nachgefragt. Und dann haben die Unis geantwortet, dass 60% von ihnen haben geantwortet, dass allein durch die Angst vor dem Brexit-Personal verloren gegangen ist. Und fast genauso viele sagen, es kommen auch weniger Studierende aus der EU. Und sie sagen, die Forschungszusammenarbeit klappt nicht mehr so gut. Großbritannien hat ja vor dem Referendum jeden 6. Euro an Forschungsförderung bekommen, der überhaupt im EU-Fördertopf war. Das war der große Gewinner. Überdurchschnittlich viel. Letztes Jahr kam nur noch jeder 9. Euro aus diesem Fördertopf in Großbritannien an. Das sind Zahlen der Royal Society und die sind durchaus belastbar. Die Kollegen hier sagen auch so unter der Hand, naja, bei der Besetzung von Stellen in EU-Projekten, dann sagen viele auch schon, na, wenn wir jetzt dann noch einen Briten an Bord nehmen, der darf dann hier bald nicht mehr mitmachen, dann nehmen wir gleich einen anderen.
Die Wahl heute, um die geht es ja jetzt. die kennt vor allem eben den Brexit als Thema. Was ist denn mit den Unis und deren Sorgen? Spielt es im Wahlkampf, hat es im Wahlkampf eine Rolle gespielt?
Eigentlich überhaupt nicht. Das Einzige, was eine Rolle gespielt hat, war, dass Labour, also die Sozialdemokraten, könnte man sagen, dass die versprochen haben, die Studiengebühren abzuschaffen. Aber ansonsten muss man hier sagen, geht es eigentlich nur um Schulen, die unterfinanzierten Schulen. Die Unis haben überhaupt keine Rolle gespielt im Wahlkampf als solche.
Sagt Sandra Pfister. Vielen Dank für Eindrücke aus Großbritannien. Und wir bleiben beim Brexit. Seit die Briten sich mehrheitlich für diesen EU-Austritt entschieden haben, schauen die Unis dort nämlich nicht nur besorgt rein, sie schauen auch auf die Hochschulen im Rest Europas und sie suchen Möglichkeiten für die Zusammenarbeit. Vor allem deshalb, weil sie so den Anschluss an die europäische Wissenschaftslandschaft nicht verlieren. Anschluss, das heißt in diesem Fall natürlich auch Geld. Zum Beispiel auch die Uni Oxford, von der haben wir ja gerade auch schon gesprochen, wie die schon jetzt mit den Berliner Unis zusammenarbeitet. Hören Sie selbst.
Hey, how are you?
Hi, good. How are you doing?
Fine, fine.
Skype-Konferenz im Wissenschaftszentrum Berlin. Der Arbeitssoziologe Martin Krzeszwinski begrüßt Mark Graham, Wirtschaftsgeograf und Professor am Oxford Internet Institute.
I think it's like 95% we do it in January.
Die beiden Wissenschaftler wollen ein gemeinsames Forschungsprojekt starten. Wie künstliche Intelligenz in Zukunft die Arbeitswelt formen wird, welche Rolle dabei noch traditionelle Industriestandorte spielen und welchen Einfluss die Clickworker haben werden, die überall auf der Welt arbeiten können. In diesem gemeinsamen Projekt wollen wir uns besonders auf die Autoindustrie konzentrieren, erzählt Mark Graham. Wie wird künstliche Intelligenz die Arbeit von Ingenieuren beeinflussen? Welche Jobs gehen wohin? Welche Jobs können wo getan werden? Wie wird sich die internationale Arbeitsteilung verändern? Unsere Initiative folgt keinem Masterplan, erzählt Martin Krzeszwinski. Sie ist von unten gewachsen. Doch die auch formal besiegelte Kooperation der Uni Oxford mit den Berliner Universitäten verspricht jetzt Unterstützung für das gemeinsame Forschungsprojekt.
Okay. And so do you still have a lot of work before Christmas?
My God, yeah.
Die Gespräche der Uni Oxford mit Berlin laufen schon seit mehr als 2 Jahren. Als der Schock nach dem Austrittsreferendum nachließ, machte die renommierte britische Uni ihren früheren Vizekanzler Alistair Bucken zum Brexit-Beauftragten. Es gibt keine Zweifel, sagt Bucken.
Wir müssen in Europa bleiben. Egal, ob es Footballteams sind oder Banken oder Industrien wie die Autoindustrie, es reicht nicht aus, wenn wir einen Standort in Großbritannien haben. Wir brauchen einen in Europa. Die Anstrengungen, die wir in Berlin machen, haben das Ziel, Oxford einen Standort im Herzen Europas zu verschaffen. Wir haben beschlossen, im Herzen Deutschlands zu sein und Berlin ist natürlich die Hauptstadt.
Der Neurologe und Oxford-Professor arbeitet momentan als Gastwissenschaftler am Berliner Wissenschaftskolleg. Gleichzeitig baut er die Kooperation seiner Universität mit der Berliner Universitätsallianz auf. Der Verbund von 3 Universitäten plus der Charité ist einer der Gewinner des Exzellenzwettbewerbs.
We should be doing this regardless of Brexit.
Wir werden dies ungeachtet des Brexits tun. Ich bin mir ganz sicher, dass unser Berliner Projekt nur zum Vorteil ist. Ich bin überzeugt, dass wir das nicht für die nächsten 1-2 Jahre machen. Das ist eine langfristige Planung, mit der wir sicherstellen, dass britische und deutsche Wissenschaft, britische und deutsche Lehre, britische und deutsche Freundschaft und Zusammenarbeit für viele 100 Jahre bestehen.
Der Clou daran, durch gemeinsame deutsch-britische Forschungsprojekte kann die Uni Oxford weiter indirekt von der EU-Forschungsförderung profitieren, auch wenn Großbritannien aus der EU austreten sollte. Für die Hauptstadt zahlt sich die Kooperation ebenfalls aus. Der strahlende Glanz einer der besten Unis der Welt fällt so auch auf Berlin, freut sich der regierende Bürgermeister und Wissenschaftssenator Michael Müller.
Wenn ich also auch einem industriellen Partner sage, mach mehr in Berlin, wir bieten bieten dir hier das entsprechende Wissenschafts- und Forschungsumfeld, kann ich jetzt auch mit Oxford werben und natürlich hilft uns das.
Dass sich die Uni Oxford für Berlin entschieden hat und nicht für Paris oder München, dies verbucht Michael Müller auch als persönlichen Erfolg. Oxford-Professor Alistair Buchan jedenfalls lobt die Zusammenarbeit mit Müller und er verspricht, dass Berlin mehr von der Kooperation haben wird als eine Uni-Niederlassung mit einem entsprechenden Klingelschild.
We spent the last few days with the Humboldt Foundation.
Wir haben die letzten Tage mit der Humboldt-Stiftung verbracht und mit der Stiftung von Bill Gates. Unser Ziel ist, gemeinsam mit dem Naturkundemuseum ein europäisches Zentrum für offene Wissenschaften, für Bürgerwissenschaften aufzubauen.
Britische Unis wollen den Anschluss an Europa nicht verlieren. Über eine Kooperation von den Berliner Unis mit der Uni Oxford war das ein Beitrag von Claudia van Laak. »53.000 Ausbildungsplätze blieben in diesem Ausbildungsjahr unbesetzt. Das sind fast 10% des Angebots. Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat diese Zahlen gestern veröffentlicht. Die Ausbildungszahlen insgesamt in Deutschland, die sinken. Das Problem ist bekannt, lange bekannt. Eine Stellschraube, um die berufliche Bildung attraktiver zu machen, soll laut Bundesregierung die neue Handwerksordnung sein. Die hat der Bundestag nämlich heute beschlossen. Und da ging es in erster Linie um die Meisterpflicht. Die war 2003 für viele Berufe abgeschafft worden und da nur Meister ausbilden dürfen, sind in diesen Berufen eben auch die Ausbildungszahlen gesunken. Das soll sich jetzt ändern. Einzelheiten aus Berlin von Anita Fünfinger.
12 Gewerke kehren zurück zur Meisterpflicht. Darunter Fliesenleger, Parkettleger, Rollladenbauer, aber auch Orgelbauer und Holzspielzeugmacher. Warum nicht gleich alle Berufe, denen vor 15 Jahren im Zuge der Agenda 2010 die Meisterpflicht gestrichen wurde, fragte in der Debatte unter anderem die AfD. Weil zum Beispiel auch europarechtliche Fragen dagegen stünden, argumentierte Wirtschaftsminister Altmaier, der aber auch versprach, in 5 Jahren nochmal alle Gewerke zu überprüfen. Linke, FDP und Grüne beklagten gleichermaßen die hohen Kosten einer Meisterausbildung. Dabei sei doch theoretisch ein Meister einem Bachelor gleichwertig. Die Abschaffung der Gebühren laut Grünen im Durchschnitt 6.600 Euro wäre ein Schritt zu einer echten Gleichstellung zum Studium. Trotz viel Kritik, sowohl die Linke als auch die FDP und die AfD stimmten dem Gesetz von Schwarz-Rot zu. Nur die Grünen enthielten sich.
Eine neue Handwerksordnung hat der Bundestag heute beschlossen. Anita Fünfinger war das aus Berlin. Und wir bleiben beim Thema. Wie macht man die berufliche Ausbildung attraktiver? Ein Weg ist klar das Geld. Und daher gibt es natürlich seit langem eine Debatte um einen Mindestlohn für Azubis. Also Mindestausbildungsvergütung heißt das da. Ein anderer Weg ist das Azubi-Ticket, also kostenlos Bus und Bahn fahren. In Sachsen-Anhalt, da steht dieses Thema eigentlich seit Jahren auf der politischen Agenda, nur passierend tut da nichts. Und das sorgt jetzt für ganz schön Krach in der Regierungskoalition. Und man darf ja nicht vergessen, gerade in einem Flächenbundesland wie Sachsen-Anhalt, wo man zwischen Ausbildungsbetrieb und Berufsschule lange Strecken bewältigen muss, ja, da macht ein Azubi-Ticket möglicherweise den Unterschied im Portemonnaie.
Ja, meine Eltern bezahlen das halt so, ja.
John Haller ist 17 im ersten Lehrjahr, macht eine Ausbildung zum Elektroniker. Er steht zusammen mit einigen Kumpels im Hinterhof einer Magdeburger Berufsschule. Sie alle sind nicht gut, auf Sachsen-Anhalt zu sprechen, weil es, anders als in Thüringen oder Brandenburg, kein landeseinheitliches Azubi-Ticket gibt. Stattdessen müsse man von dem wenigen Geld für eine Monatskarte tief in die Tasche greifen, um überhaupt erstmal zur Berufsschule zu kommen.
Ja, kann man auf jeden Fall ändern, ne? Weil ich meine, wir zahlen ja auch Steuern und so. Ich meine, dann kann das Land auch mal für die Auszubildenden das auf jeden Fall dann bezahlen.
Neben ihm steht der 17-jährige Moritz Götze, ein angehender Mechatroniker. Das sei doch ungerecht, sagt er noch.
Eine Bahnfahrkarte fürs Jahr kostet extrem viel. Und das als Auszubildender zu stemmen, ist halt auch nicht gerade einfach. Und man muss da auch zusammensparen für sowas.
Die Hälfte aller Azubis in Sachsen-Anhalt, etwa 12.000 Lehrlinge, müssen 30 Kilometer und mehr zur Berufsschule fahren. Manche müssen gar Strecken von 200 Kilometern auf sich nehmen. Auf Sonntagsreden sprechen Landespolitiker immer wieder von der Notwendigkeit eines Azubi-Tickets, wie es das in 6 anderen Bundesländern bereits schon gibt. Doch praktisch passiert nichts. Auch im aktuellen Haushaltsplan für die Jahre 2020-2021 taucht das Wörtchen Azubi-Ticket mit keiner Silbe auf. Burkhard Gruppe, der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Magdeburg, ist empört.
Das ist ein Unding. Ich sage es ganz ehrlich, das geht gar nicht. Wir haben es im Koalitionsvertrag als Prüfauftrag. Es gibt auch niemanden, der sich dagegen bekennt und trotzdem gelingt es der Politik nicht, das vernünftig umzusetzen. Hier muss gehandelt werden.
Wenn das landesweite Azubi-Ticket jetzt nicht komme, solle man sich nicht wundern, wenn junge Menschen abwandern, ergänzt Gube noch.
Tatsächlich schon passiert. Ich kann Ihnen Beispiele nennen, wo das konkret in Firmen als Ablehnungsgrund genannt worden ist. Und das Problem ist, dass die Firma aber auch dann niemanden anderen findet und dann letztlich Aufträge irgendwann mal ablehnen muss, weil sie keine Fachkräfte mehr haben.
Die Handwerkskammern, die Industrie- und Handelskammern, der DGB, alle rufen nach dem Azubi-Ticket, auch um die duale Bildung zu stärken. Wenn es käme, wäre es ein bildungspolitisches Signal, dass die akademische und die berufliche Bildung gleichgestellt werde, so Gruppe weiter. Aber in der Politik bewegt sich nichts. Stattdessen streiten sich die Regierungsparteien der Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt aus CDU, SPD und Grünen um die Finanzierung. Die Sozialdemokraten schieben den schwarzen Peter der Union zu. Sachsen-Anhalts CDU-Verkehrsminister Thomas Webel würde das Ticket regelrecht ausbremsen, klagt Andreas Stepun, der stellvertretende Fraktionschef der SPD im Magdeburger Landtag.
Blockierer an dieser Stelle ist ganz deutlich die CDU. Ich bedauere es auch ein wenig, dass das mit dem Koalitionspartner so schwierig ist, so ein Thema zu bewegen.
Bei der CDU wehrt man sich gegen die Vorwürfe.
Dass die SPD solche Vorwürfe erhebt, trägt nicht unbedingt zum Koalitionsfrieden bei.
Man könne beim Azubi-Ticket keine Versprechungen machen, sagt der Magdeburger CDU-Landtagsabgeordnete Tobias Krull mit Blick auf die leeren Kassen und springt für seinen Minister in die Bresche.
Wir haben viele Projekte, die wichtig sind. Ich spreche jetzt Krankenhausfinanzierung an. Und wir müssen jetzt im Doppelhaushalt 2021 auch eine Abwägung machen. Wo setzen wir Prioritäten? Wo können wir Geld einsetzen? Wo müssen wir Projekte, die uns vielleicht auch lieb sind, abschmelzen? Vielleicht können wir sie auch gar nicht realisieren. Jetzt irgendwelche Versprechungen zu machen, ist ein Stück weiter unseriös.
10 bis 13 Millionen Euro würde ein Azubi-Ticket das Land kosten. Ob es kommt, derzeit steht es in den Sternen. Die Auszubildenden in Sachsen-Anhalt müssen sich wohl noch gedulden. Burkhard Grube von der Handwerkskammer Magdeburg kann man die Enttäuschung regelrecht im Gesicht ablesen. Er fordert nun ein Machtwort des CDU-Ministerpräsidenten Rainer Haseloff.
Also das erhoffe ich sehr, weil da ist natürlich auch der Ministerpräsident gefragt, hier mal mit der Faust auf den Tisch zu hauen und eine klare Ansage zu machen, dass hier mal eine Einigung kommt. Das würde ich mir wünschen.
Ist ja bald Weihnachten, sagt der Handwerkskammerchef noch. Vielleicht passieren da noch Wunder, meint er fast ein wenig suffisant.
Azubi-Tickets, um Auszubildenden finanziell unter die Arme zu greifen, das war ein Beitrag von Christoph Richter. In gewisser Weise bleiben wir jetzt beim Thema, nämlich beim finanziell unter die Arme greifen. Bildungswege verlaufen heutzutage ja längst nicht mehr so geradeaus, wie das früher der Regelfall war. Das ist keine Neuheit, das ist schon längst Alltag. Weiterbildung, betrieblich oder nicht, Zweitstudium, berufsbegleitend, Vollzeit, Zertifikat, Studiengänge und so weiter. Die Möglichkeiten sind zahlreich, manchmal auch unübersichtlich, aber was sie eint, wenn es um finanzielle Unterstützung von denen geht, die weiterlernen wollen oder müssen, die Leute hat der Staat nicht so wirklich auf dem Schirm. Denn das BAföG, das ja das Lernen ohne Geldsorgen ermöglichen soll, das ist bemerkenswert auf geradlinige Bildungsbiografien hin ausgerichtet. Wie man das ändern kann, das hat das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie Berlin untersucht, und zwar im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die Studie erscheint heute und der Direktor des Instituts ist Dieter Dohm und er ist am Telefon. Herr Dohm, hallo.
Grüß Sie, Herr Schulz.
Machen wir doch erstmal Problemanalyse. Wie sehr profitieren oder profitieren nicht Menschen eben mit diesen nicht geraden Bildungswegen überhaupt von BAföG derzeit?
Es gibt einige wenige Möglichkeiten. Also als Beispiel, Sie machen eine duale Ausbildung und gehen dann in ein Studium, dann werden Sie gefördert. Aber sobald Sie einen sonstigen nicht geraden Lebensweg haben, sprich nach Erziehungszeiten mit 40 nochmal studieren wollen oder auch mit 35 den Bachelor aufnehmen wollen, fallen Sie hinten runter. Sie fallen hinten runter, wenn Sie in Teilzeit das Studium absolvieren wollen, egal wie alt Sie sind. Und auch wenn es eine zweite Ausbildung im klassischen Sinne sein sollte. Also als Beispiel, Sie haben schon einmal ein Bachelorstudium gemacht und wollen dann ein zweites Bachelorstudium absolvieren. In allen diesen Fällen kriegen Sie kein BAföG. Es gibt zwar einige Fördermöglichkeiten außerhalb des BAföG, wie die Bildungsprämie des Bundes oder verschiedene Länderscheckmodelle, die in geringem Umfang solche Möglichkeiten eröffnen, aber völlig unzureichend.
Wenn es jetzt einen BAföG für nicht gerade Bildungsbiografien gibt, auch für Weiterbildung gibt, Sie nennen das Ganze in Ihrer Untersuchung Perspektiven-BAföG. Wie soll ein solches Modell aussehen und nach welchen Kriterien soll das Geld da verteilt werden?
Also das Grundprinzip ist, es deckt die Lücke zwischen BAföG und dem sogenannten Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, das sich an Meisterausbildungen richtet. Die Idee ist, einerseits zu sagen, auch Personen, die erwerbstätig waren und dadurch das 30. oder 35. Lebensjahr überschritten haben, sollen eine Fördermöglichkeit haben. Personen, die eine Ausbildung in Teilzeit machen wollen, sollen eine Förderung bekommen. Und es soll die Möglichkeit geben, ein zweites Studium oder eine zweite Ausbildung gefördert zu bekommen. Altersunabhängig, wobei wir sagen, das soll in Schritten, die Altersgrenze soll in Schritten erhöht werden. Für diese Personen soll es einerseits eine Förderung der Lebenshaltungskosten geben, ähnlich wie das jetzt im BAföG geregelt wird. Und darüber hinaus sollen auch die Teilnahmeentgelte finanziert werden können, wenn sie über 600 Euro hinausgehen. Also sprich, ich mache ein weiterbildendes Studium, für das ich sage jetzt mal als Beispiel, 800 Euro pro Monat zahlen muss, was ja bei privaten Hochschulen nicht unüblich ist, dann kann ich diese Kosten auch über dieses Perspektiven-BAföG gefördert bekommen.
Und am Ende kommt natürlich die Rechnung. Was kostet denn der Spaß?
Der Spaß kostet nach unseren, ich sage jetzt groben Schätzungen, zwischen 200 Millionen und 435 Millionen. Das hängt aber tatsächlich davon ab. Pro Jahr, wie viele Personen das dann tatsächlich machen. Wir gehen in ersten Annäherungen von 35.000 bis 65.000 etwa aus. Aber natürlich kann das auf Dauer teurer werden, wenn die Leute verstehen oder sehen, dass es diese Möglichkeit gibt und davon mehr Gebrauch macht. Was aber wünschenswert ist, da, wie Sie ja in der Anmoderation schon völlig richtig gesagt haben, die Lebensverläufe immer nicht einheitlicher, sondern eher im Gegenteil individueller werden. Und es durchaus sein kann, dass jemand, ich mache jetzt mal einen hypothetischen Lebenslauf auf, zwar mit 18 eine Ausbildung macht oder ein Bachelorstudium absolviert, dann mit 27 feststellt, dass er in dem Beruf, den er angefangen hat, sei es als Ingenieur, sei es als Kaufmann oder Kauffrau oder in welchem Beruf auch immer, nicht so richtig vorankommt oder merkt, oh nee, das ist doch nicht das Richtige, ich möchte noch was anderes lernen, macht dann mit, sagen wir, 28 ein zweites Bachelorstudium oder auch eine Meisterausbildung oder Ähnliches. Die Meisterausbildung wäre förderfähig, das Studium wäre nicht förderfähig. Dieses soll ermöglicht werden oder aber machen wir es noch einen Schritt weiter. Mit 45 nach Zeiten der Kindererziehung hat sich die Arbeitswelt so verändert, dass das alte Studium oder die alte Ausbildung nicht mehr ausreichend ist. Und auch dann soll noch ein Studium oder eine zweite Ausbildung im schulischen Bereich gefördert werden können.
Perspektiven-BAföG, ein BAföG nicht nur für geradeaus Bildungsbiografien. Das ist ein Vorschlag vom Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie. Und darüber habe ich gesprochen mit dem Direktor Dieter Dohm. Herr Dohm, danke sehr.
Danke auch.
So, und zum Ende der Sendung habe ich noch ein paar Zahlen. Die öffentlichen Bildungsausgaben in Deutschland sind 2018 auf knapp 140 Milliarden Euro gestiegen. Ein Zuwachs um 3,5% im Vergleich zu 2017. Das hat das Statistische Bundesamt heute bekannt gegeben. Und im Vergleich zum Jahr 2010 sind die Ausgaben sogar um mehr als 30% höher. Das klingt zwar gut, aber der Anstieg, der kommt vor allem dadurch zustande, weil seitdem die Ausgaben für den Ausbau der Kindertagesbetreuung überdurchschnittlich gestiegen sind. Und das war Campus und Karriere für heute. Hier gibt es gleich Corso, Kunst und Pop heute mit Ina Plodroch am Mikrofon. Und bei ihr geht es unter anderem um Erinnerungen an vergessene Künstler. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.